Angebote, sowas machen wir nicht, das gibt's nicht. Wir müssen es immer schaffen, dass jemand unser Angebot macht. Wir hatten damals die Möglichkeit, hinter den Kulissen, dass Franz Beckenbauer UEFA-Präsident wird. Der hat diese Art gehabt, die kleinsten Länder und die größten Länder gleich zu behandeln, alle mitzunehmen und trotzdem jedem das zu geben, was er eigentlich wollte.
And the winner is Deutschland.
Es waren unglaubliche Massen von Menschen. Es hieß dann später, es waren 1 Million Menschen, die ja da Public Viewing gemacht haben. Und er stand immer da und hat immer da so rausgeschaut und so. Dann hat er irgendwann gesagt, ciao, so hat der liebe Gott sich die Welt vorgestellt.
Angebliche schwarze Kassen und deutsche Funktionäre.
Glauben Sie, dass die Weltmeisterschaft 2006 gekauft worden ist?
Das Dumme an Märchen ist, in der Regel sind sie zu schön, um wahr zu sein.
Tue mir heute noch ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es für ihn nicht schön war. Und ich glaube, weil es auch nicht das Ende war, das er verdient hatte. Sport ist halt auch ein Produkt, das muss man ganz klar sagen. Die Jahre 2003 bis 2015 waren wahrscheinlich die erfolgreichsten Jahre, die es in Deutschland bis heute gegeben hat. Wird nur eine Zeit dauern, bis Verträge wieder in die Höhe kommen. Ich war auch derjenige, der nicht wollte, dass er aufhört. Für mich die größte Sportkarriere, die es in Deutschland jemals gab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Manager und Investor Markus Höfel. Markus gehört zu den einflussreichsten Sportmanagern Deutschlands und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ich sag nur Franz Beckenbauer, Boris Becker, Dennis Schröder. Gleichzeitig hat er die krassesten Positionen in Konzernen wie der MLS oder der NBA bekleidet. Und dabei stand er nie so richtig im Rampenlicht, sondern war eher so der Strippenzieher aus dem Hintergrund. Umso krasser finde ich es, dass er sich darauf einlässt, heute mal so richtig frei darüber zu sprechen und Licht ins Dunkle zu bringen. Es wird eine super spannende Folge, eben mit Insights über Franz Beckenbauer, über Dennis Schröder, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne ein Like da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Markus Höfel. Bist du mächtig?
Was ist mächtig? Naja, also ich glaube, bei den Dingen, die wir machen, haben wir einen gewissen Einfluss. Das sind jetzt aber auch nicht zu viele Dinge. Wir sind ja mehr so eine kleine Boutique. Also im Vergleich zu den großen Agenturen, den Sport 5 und Infronts dieser Welt, sind wir ja mehr auf einige wenige Themen fokussiert. Und in denen versuchen wir schon einen gewissen Einfluss auszuüben. Ja.
Weil ich finde das, also erstmal finde ich, das ist eine coole Ehrlichkeit. Ja. Weil viele würden sich da in so Understatement reinwühlen. Und ich habe mir natürlich angeguckt, was du alles so gemacht hast und also von Head of Global Soccer bei Red Bull, was heute Jürgen Klopp macht, über Management in der MLS, bist der Exklusivvermarkter für Orlando Magic jetzt hier, dann das sind nur die großen Firmen, dann kommen natürlich noch Franz Beckenbauer, Boris Becker, Maria Riesch und so weiter, diese ganzen Namen. Wie, du hast es Einfluss genannt, man kann es Macht nennen, wie geht man mit dieser Macht um im besten Fall?
Ja, sie ist ja geliehen. Also das sind ja dann immer Mandate. Also es ist nicht so, dass mir die Orlando Magic gehören. Ich war mal Teilhaber beim FC Augsburg. Da hatte ich mal ein bisschen was von der IP und ich war Rechteinhaber von Franz Beckenbauer. Das ist richtig. Da habe ich die Rechte ja damals erworben. Mhm. Aber trotzdem ist es ja nur geliehen. Es ist ja alles auf Zeit und es ist wichtig, es sind ja immer andere Menschen im Spiel, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Mhm. Aber natürlich versucht man auch immer das Beste draus zu machen. Und das Beste heißt nicht immer unbedingt monetär das Beste, sondern wirklich das Beste. Ich habe immer versucht, langfristig zu denken, das Beste auf lange Zeit für die Marke, wenn man so will. Ja.
Nimm uns mal, nur dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, nimm uns mal ganz vorne mit rein, was das Geschäftsmodell ist, weil ihr seid natürlich immer so ein bisschen im Schatten als Manager, als Berater diesen Sportikonen. Ihr steht eher am Bühnenrand und je weiter man in diesem Schatten ist, desto mehr Mythen gibt's. Dann wird irgendwie hier getuschelt, nein, die machen das, die machen das. Was, und wir werden gleich noch über deine anderen Geschäftsfelder auch sprechen, aber wenn wir jetzt nur über das Management sprechen, was ist da das Geschäftsmodell? Was macht ihr und wie verdient ihr Geld?
Ich habe es irgendwie nie auf die Sportseite geschafft. Also ich habe nie Sportler vertreten, jetzt was ihre Sportverträge betrifft. Ich war nie ein Spieleragent oder bin auch aktuell jetzt bei Dennis Schröder, den wir ja vertreten, nicht dafür zuständig, wie sein NBA-Vertrag aussieht. Da kann man jetzt sagen, leider, aber da gibt es auch gewisse Regeln in den USA, wer das überhaupt machen darf. Also ich war immer auf der Marketingseite. Also Marketingseite heißt, ich war immer verantwortlich für die Sponsorships. Das ist natürlich das Wichtigste, weil da kommt letztlich das Geld rein. Aber damit das Geld reinkommt, muss ja das drumherum stimmen. Also neben dem, was die Persönlichkeit oder der Verein oder wer auch immer leistet, eben auch, wie ist die Präsenz in Social Media, wie ist die Präsenz, früher gab es ja nur Media, Social Media gibt es ja vielleicht die letzten 10 Jahre, also in den ersten Teil meiner Karriere mich Medien sehr beschäftigt, tun es heute noch, aber heute ist es eben breiter geworden. Also sprich, alles rund um Kommunikation und Marketing ist das, was wir für jemanden oder für eine Brand, mit der wir arbeiten, komplett abdecken und daraus entstehen dann die Einnahmen, meistens sind es eben Sponsoring-Partner.
Und ihr bekommt da quasi einen Prozentanteil daraus.
Richtig.
Und, okay. Ja. Für mich gibt es in diesem Geschäftsmodell, wenn man es so nennt, irgendwie so eine Headline oder auch so über dir und deine Arbeit. Und die heißt Vertrauen, weil das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern du arbeitest mit absoluten Top-Shelf-Athleten zusammen, wo man ja auch nie weiß, wer will mir was Gutes, wer nicht. Welche Rolle spielt Vertrauen, wenn man so viel Einflussnahme, was diese ganzen Marketinggeschichten, das Bild nach außen von Sportlerinnen und Sportlern angeht, welche Rolle spielt das?
Ich glaube, die wichtigste. Also Vertrauen, das ist ja, also gerade jetzt, wenn es, wir haben eben unterschiedliche Bereiche. Wenn es jetzt um Personen geht, dann ist es ja wirklich Mensch zu Mensch. Und dann ist es eigentlich wie in einer Ehe. Ja? Also das ist vielleicht ganz guter Vergleich. Ohne Vertrauen ist alles nichts, weil du musst dich auf den anderen verlassen. Und es gibt natürlich auch Momente, in denen es nicht nur um die schönen Dinge geht, sondern man muss sich auch mal sagen, wenn man irgendwas nicht gut findet. Ja. Und da muss man sich auch, sagen wir mal, verlassen auf die Einschätzung des anderen und man darf auch nicht beleidigt sein und letztlich muss man eben das Vertrauen auch haben, dass der andere immer das Beste will und das gilt aber gegenseitig und nur so kann eben so eine Partnerschaft funktionieren und mit Vereinen oder Marken ist es jetzt nicht viel anders, da geht es halt dann nur nicht um die jeweilige Person, aber es geht um die Person, die diese Marke vertritt. Also letztlich geht es immer um Vertrauen, das ist das Wichtigste, sonst kommt man nicht voran.
Und warum vertrauen die Menschen, die du vertrittst hier?
Naja, ich glaube, da habe ich Franz Beckenbauer viel zu verdanken. Also es war ja, ich habe mich am 01.01.97 selbstständig gemacht. Also es sind jetzt dann bald 30 Jahre, also sprich in ein paar Monaten habe ich 30-jähriges Firmenjubiläum. Und dann ist natürlich der wichtigste Meilenstein ist die Übernahme des Managements von Franz Beckenbauer. Das war der 01.10.2003, also nach fast 6 Jahren. Und das hat mich natürlich auf eine andere Ebene gehoben. Und dadurch, dass es zwischen uns perfekt funktioniert hat, also das war, glaube ich, die Vorzeigepartnerschaft zwischen, da würde ich gar nicht Manager und Franz war da kein Athlet mehr oder Testimonial oder Funktionär, wie immer man ihn damals nennen wollte, sondern es war wirklich eine Business-Partnerschaft, die wir zusammen hatten. Und da das eben so gut funktioniert hat, hat mir das, glaube ich, dann für alles später schon einen gewissen Vorschuss an Vertrauen gegeben.
Eigentlich ist Vorschuss das perfekte Stichwort. Wir sprechen natürlich gleich noch ausführlichst über Franz Beckenbauer und eure Partnerschaft. Aber ich denke mir, wenn wir uns jetzt auf einer gleichen Ebene kennenlernen würden und wir lernen uns völlig außerhalb des Kontexts Sport und so weiter kennen, dann ist das auf Augenhöhe. Und so kann Vertrauen gut entstehen. Wenn aber einer den anderen schon kennt und dann zum Beispiel sagt, also keine Ahnung, Dennis Schröder, er geht gerade voll durch die Decke, ist super erfolgreich. Dann kommen ja alle gleichzeitig auf ihn und sagen, hey, können wir dich hier unterstützen? Hey, wie schaut es da aus? Diese ganzen Golddigger kommen dann auch auf einmal aus den Höhlen gekrochen, sage ich jetzt mal. Da startet man ja eigentlich nicht bei null, was Vertrauen angeht, sondern wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich kann dich doch wirklich gleich irgendwie unterstützen, dann startet man doch eigentlich im Minus schon. Weil da einfach Misstrauen ist, weil man natürlich links und rechts schaut, wie sichert man sich jetzt ab und wie geht man, lässt man sich nicht von den falschen Leuten verführen. Wie baut man dann, wenn man aus dem Minus kommt, aus dem Dispo, wie baut man da Vertrauen auf?
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so, weil ich selten in der Situation war.
Okay.
Also bei Dennis, weil du es gerade angesprochen hast, dass wir zusammenkamen, es war jetzt vor dem Weltmeistertitel, vor dem Europameistertitel. Dennis war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Deutschland zum Teil oder zum Großteil völlig falsch gesehen und ist, glaube ich, selber ein bisschen verzweifelt, was seine Darstellung hier so betrifft. Also es war nicht diese Golddigger-Zeit, die dann natürlich mit allem, was ich gerade aufgezählt habe, auch bei Dennis kamen.
Klar.
Und so war es eigentlich in irgendeiner Form immer bei mir, dass ich immer zu einem Zeitpunkt dazu kam, als jetzt noch nicht der ganz große Erfolg war und die Erfolge dann eben gemeinsam kamen. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste gerade für einen Athleten, wenn er auf dieser Erfolgsspur ist, sich dann die richtigen Leute auszusuchen, weil das ist exakt, was du sagst. Dann kommen wirklich alle und jeder weiß auch in dem Moment was und vieles ist auch gut. Aber das ist nicht das Entscheidende für den Karriereweg. Das Entscheidende ist, was ist, wenn es mal nicht so gut läuft? Schaut wirklich jemand auf morgen, übermorgen und überübermorgen? Und in dem Alter, gerade bei jungen Sportlern, hat man ja selber auch noch gar nicht diese Sichtweite. Also deswegen ist es auch bei vielen so, dass die 2, 3 nicht so gute Erfahrungen machen, war ja bei Dennis auch so, bis sie dann zumindest die smart sind, dann für sich auch erkennen, was ist wirklich wichtig und dann auch, glaube ich, andere Auswahlkriterien haben als am Anfang.
Weil ich denke mir immer so, ich bin eine Katastrophe, was Networking angeht.
Machst gar nicht den Eindruck.
Nee, aber weil eigentlich, so hands down, eigentlich müsste man ja sagen, so, du bist jetzt heute da, wenn wir das quasi mal auf die Ebene bringen. Eigentlich müsste ich ja sagen, Markus, lass uns doch gleich noch hier in der Innenstadt einen Kaffee trinken gehen. Ja. So dieses An-Networken eben von jemandem. Und dann denke ich mir, ich finde das total eklig von mir selbst, weil ich ganz viele Leute kenne, gerade in unserer Branche, die sich extrem anbiedern, die sich Leuten ranschmeißen und denke mir dann gleichzeitig, also ich könnte das einfach nicht, auch wenn du ein netter Kerl bist, so, ich könnte das nicht. Und gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Menschen, die da über ihren Schatten springen, uns halt einfach machen und eben die Leute einfach anhauen, dass die am Ende erfolgreicher sind. Ist es dann so, dass so ein bisschen die Dreistigkeit in dem Geschäft manchmal auch einfach obsiegt?
Kann sein, aber meine Erfahrung ist eigentlich eine andere. Also ich habe mich immer leichter getan mit Leuten, die eher so ein bisschen zurückhaltend waren, die eine gewisse Empathie hatten.
Okay.
Wo ich immer auch das Interesse entwickelt habe, was ist so hinter denen, was ist der Hintergrund. Ja. Und habe mich immer schwer getan mit Leuten, die sich so ranschmeißen und habe es auch immer als meine Aufgabe empfunden, jetzt wenn ich mit Sportlern zusammengearbeitet habe, die vor solchen Menschen, wenn ich diesen Eindruck hatte, zu beschützen. Ja. Vielleicht nicht zu beschützen in dem Sinn, die komplett wegzuhalten, aber zumindest ein bisschen Fuß vom Gas und erstmal anschauen und also nicht gleich ganz nah ranlassen. Dafür gibt es einfach zu viel Scharlatane in dem Geschäft und letztlich also diese Dreistigkeit ist ja nicht der Ausdruck der Qualität. Es gibt viele Gute, die eher extrovertiert sind, aber es gibt auch viele Gute, die eher introvertiert sind. Und ich habe immer versucht, da die Besten rauszufischen.
Es gibt noch Hoffnung.
Also 100%ig.
Wie war das denn bei Franz? Wir haben ja gesagt, wir kommen jetzt gleich wieder auf ihn zurück. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es schon ein bisschen gebraucht hat, bis da Vertrauen da war. Warum hat er dir vertraut?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich bin ja geboren in Bad Reichenhall, weil mein Vater Eisschnellläufer war. Ja. Der war in Inzell damals, ist dann wie viele ehemalige Sportler Mitte der 70er Jahre zu Adidas. Also ich bin quasi, wenn man so will, ein Adidas-Kind, bin mit 2,5 Jahren nach Herzogenaurach gekommen. Als Herzogenaurach damals der Mittelpunkt der Sportwelt war. Es gab nur Adidas und Puma, es gab noch kein Nike, es gab noch kein Reebok. Sportsponsoring war bei weitem nicht das, was heute ist, sondern eher die beiden Sportartikelfirmen waren die großen Sponsoren. Und auf Adidas Seite war eben Bayern München und deswegen habe ich als Kind schon, bin ich mit Bayern München in Kontakt gekommen. Die haben mir Sommertrainingslager in Herzogenaurach im Adidas Sporthotel damals gemacht. Also ich bin von klein auf mit Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge in Kontakt gekommen, die haben mich nicht wahrgenommen, aber ich sie. Und mein Vater war eben bei Adidas dann auch für Bayern München mit zuständig. Und so habe ich Franz Beckenbauer sehr früh kennengelernt, als Kind, Jugendlicher. Und das war aber, sag mal, für mich gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass ich seinen damaligen Manager Robert Schwan sehr früh kennengelernt habe. Wie viele andere Kinder im Adidas-Umfeld auch, aber irgendwie hat Robert Schwan in mir was gesehen und ich war fasziniert von ihm und das war wirklich mein Mentor. Und Franz Beckenbauer wusste, wenn Robert Schwan länger gelebt hätte, dann hätte er mich irgendwie in seine Firma integriert, das war der Plan. Mhm. Und dann ist aber Robert Schwan von heute auf morgen verstorben und ich hatte aber damals schon auch zu Franz ein gutes Verhältnis. Und dann ging es aber los, dann war natürlich, muss man sich vielleicht ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, Ende 2003, 2,5 Jahre vor der Weltmeisterschaft, das größte Sportereignis, das in Deutschland wahrscheinlich eventtechnisch je gegeben hat, Franz an einem der Höhepunkte seiner Karriere, also jeder wollte das machen, wirklich jeder. Und da kam dann, sagen wir mal, das zusammen, was dann immer, also wenn diese drei Punkte zusammenkommen, die richtige Idee mit den richtigen Leuten, vor allem zum richtigen Zeitpunkt, dann funktionieren Dinge, das habe ich gelernt. Und in dem Fall war es mal so, ist selten, dass es so ist. Und da hat mir eben geholfen, dass, glaube ich, das Umfeld von Franz Beckenbauer keinen dominanten Manager wollte, weil Robert Schwan war wahnsinnig dominant. Ja. Der war ja nochmal eine Generation oder zwei Generationen älter als jetzt Uli Hoeneß oder als beim DFB Horst der Schmidt, die sagen wir mal, treibenden Kräfte damals. Und der hat denen schon manchmal, hat er in einer seltsamen Art und Weise mit denen kommuniziert, nennen wir es mal so. Also, ja, weil das waren ja, er hat die ja kennengelernt als Jungs und Robert Schwan war andere Generation, andere Kommunikation, wesentlich herrschender, wesentlich krasser auch, ja, um das Wort mal zu benutzen. Und auch vielleicht nicht so verbindlich. Und ich glaube, dass das Umfeld von Franz Beckenbauer damals keinen Jon Thiriak oder Willi Weber oder was halt auch so für Kandidaten damals gab, wollte, sondern eher jemand, mit dem man vielleicht zusammenarbeiten kann. Und das war mit damals, ich war 29, das war mein Glück.
Du warst wahrscheinlich auch noch formbar, ne? Weil man sich ja denkt, eigentlich hast du ja eine Art Generationenvertrag ausgehebelt damit, weil eigentlich, ich glaube, das ist in den meisten Beziehungen zwischen den Generationen so, wissen es die Älteren ja immer besser. Und am Ende ist es auch oft so, dass sie es tatsächlich tun. Also du solltest ja davon ausgehen, du weißt einige Dinge besser als ich, und ich sollte davon ausgehen, ich weiß einige Dinge besser als jetzt ein 14-Jähriger oder so. Und dann wiederum hast du Franz Beckenbauer, der schon diese Größe ist, diese Grande, und der sagt, bei allen, die er hätte haben können, und er hätte alle Manager dieser Welt haben können, nee, ich nehme den 29-Jährigen. Was hat er da in dir gesehen? Warum hat er das gemacht?
Wir haben uns immer gut verstanden. Ich glaube, ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht. Ja. Also ich glaube, ich war sehr frühreif, wenn man das so, es gibt so unterschiedliche Definitionen von frühreif, zumindest was das Geschäftliche betrifft. Ja. Und habe halt auch die paar Karten gespielt, die ich spielen konnte. Also einmal, dass wir uns lang kennen, dass die Familien sich vertrauen, dass ich trotzdem das Umfeld von Bayern München schon kenne. Zum anderen aber auch, dass ich eben dran glaube, dass jemand, der in dem Alter, in der Rolle ist, auch jemanden braucht, der eben junge Technologien, frische Ideen und so weiter bringt. Und ist aber auch nicht so, dass das dann von heute auf morgen ging. Also Herbert Hensler, der damalige Europachef von McKinsey, war einer der engsten Vertrauten von Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat ihn damals auch in den Beirat von FC Bayern, vom FC Bayern gebracht, und ich musste dann durch mehrere Herbert Hensler Interviews. Also es war jetzt nicht so, dass das alles nur zwischen Franz und mir lief. Aber letztlich war eben nochmal die richtige Idee mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja, da hat alles zusammengepasst, und dann haben wir ja auch klein begonnen. Also es ist ja nicht so, dass ich da rein bin und bin gleich der Manager geworden mit Prozentanteilen und so weiter. Ich habe am Anfang, hatte ich so ein Grundgehalt, und dann hat sich das halt immer weiter gesteigert. Mhm. Irgendwann war ich beteiligt, irgendwann habe ich der Witwe von Robert Schwan, die hat die kommerziellen Rechte von Franz Beckenbauer damals geerbt. Also Robert Schwan war der Inhaber dieser Rechte und hat seiner Frau vererbt. Der habe ich dann die Rechte abgekauft, bin dann da damals ins Risiko. Und so hat sich das halt über die Jahre zu einer ganz anderen Stellung entwickelt.
Nur zum Verständnis, die Rechte heißt quasi die Namensrechte Franz Beckenbauer an der Marke, also wo das jetzt blöd gesagt draufstehen darf, oder erklär uns das mal bitte kurz.
Genau, also das ist ein Modell, das viele Athleten mit ihren Managern machen, ab einem gewissen Stellenwert, dass sie eben ihre Rechte an eine Firma übertragen, und die Firma schließt dann auch die Verträge. Also theoretisch hätte ich für Franz Beckenbauer Verträge schließen können im Werbebereich, ohne ihn zu fragen, habe ich natürlich nie gemacht.
Okay, krass.
Aber es wäre theoretisch möglich gewesen.
Dass er sich da auf dich eingelassen hat und natürlich auch nicht volles Risiko gegangen ist und dir gleich alles übertragen hat, sondern alles so peu à peu und schrittweise ging, ist suggeriert für mich irgendwie, dass er auch im fortgeschrittenen Alter sehr offen war und lernbereit. War das so? Weil ich finde das schon erstaunlich irgendwie, dass man sagt, nee, ich hole mir da den Jungen, und ich, der Übermanager, der Weltmeister als Spieler, als Trainer, Bayern-Präsident, das ist eine ellenlange Liste, ich höre auf den. Ich lasse mir was von ihm erzählen.
Ja und nein ist da die richtige Antwort. Ja, weil das hat er auf jeden Fall gemacht. Nein, Franz Beckenbauer war immer ein Riesentalent da drin, gewisse Dinge nicht selber machen zu wollen, aber sich die richtigen Leute auszusuchen, die es für ihn tun. Er hat nie eine E-Mail-Adresse gehabt, solange er gelebt hat, ja, weil er wollte sich mit Digitalisierung und Technik und so nicht beschäftigen. Aber er war immer smart genug, sich dann jemanden zu suchen, der das halt für ihn macht. Und deswegen war auch der Schritt richtig, sich dann jemand Jüngeren zu nehmen.
Outsourcing.
Ja, so kann man es nennen, Outsourcing.
Was waren Dinge, die er trotzdem von dir gelernt hat?
Ich denke einiges. Also wir haben vieles natürlich in Verträgen neu gestaltet. Ich war, glaube ich, schon auch immer... Also das, was ich gerade beschrieben habe, und das ist ihm ja, das Wort kommt ja nicht von mir, ihm ist ja oft ein gewisses Phlegma unterstellt worden. Er hat immer das, was er machen wollte, zu 100% gemacht, aber er hat auch meistens nur das gemacht, was er machen musste. Mhm. Und dann eben andere Leute gehabt, die den Rest getan haben. Und ich habe da schon immer versucht anzutreiben. Also wir haben die Jahre 2003 bis 2015 waren wahrscheinlich die erfolgreichsten Jahre, die, um jetzt das Wort Testimonial wieder zu nehmen, die es in Deutschland bis heute gegeben hat. Es wird auch noch eine Zeit dauern, die Inflation wird es irgendwann machen, aber wird noch eine Zeit dauern, bis Verträge wieder in die Höhe kommen. Ja. Wir haben da schon wirklich sehr, sehr viel Gas gegeben. Und Franz war ja noch mal junger Familienvater. Das muss man ja dazu sagen, und das war sicherlich für die Familie nicht immer einfach. Und da auch ich irgendwo meinen Anteil, weil ich habe schon immer angetrieben, dass wir dranbleiben und weitergehen. Und ich war auch derjenige, der nicht wollte, dass er aufhört. Also ich konnte ihn dann 2011, als er aus der FIFA und aus der UEFA raus ist, nicht überzeugen, dass er weitermachen soll. Ich war aber derjenige, der das gern gehabt hätte. Bis dahin habe ich es immer geschafft, aber 2011 war es dann vorbei.
Und warum? Also warum Familie, wolltest du ihn?
Familie.
Ja, aber warum wolltest du, dass er weitermacht?
Wir hatten damals die Möglichkeit, hinter den Kulissen, dass Franz Beckenbauer UEFA-Präsident wird. Das war eine Sache, die, sagen wir mal, da gab es eine starke Front dafür. Und ich habe niemanden gesehen, der das besser hätte machen können. Klar, es gab damals Michel Platini, der wollte aber eigentlich FIFA-Präsident werden. Mhm. Und für mich war halt Franz das größte sportpolitische Talent, das ich je gesehen habe. Also auch das vereinendste Talent. Er hat diese Art gehabt, die kleinsten Länder und die größten Länder gleich zu behandeln, alle mitzunehmen und trotzdem jedem das zu geben, was er eigentlich wollte. Und so große Verbände zu führen, ist ja nicht einfach. Wir stellen uns das immer leicht vor, aber es geht ja um Mehrheiten. Und meistens ist es so, dass das, was die Deutschen denken, richtig ist, dass das ein Großteil der anderen Länder ein bisschen anders sehen, weil sie halt auch andere Voraussetzungen haben. Ja, und Franz war da wirklich ein Riesentalent dafür. Und ich glaube, das war auch, sagen wir mal, einer der Gründe, wieso die WM 2006 so erfolgreich war. Und deswegen hätte es mich gefreut, nicht nur ökonomisch, das auch, aber es ging auch danach bei uns ökonomisch gut weiter, hätte mich gefreut, wenn er das gemacht hätte. Mhm. Aber er wollte nicht.
Wie findest du den Umgang, nur weil du es jetzt gerade, wenn wir jetzt gerade schon so in diese Politik, fußballpolitische Richtung gehen, wie findest du den Umgang, den es eben, nachdem dann diese ganzen Korruptionsvorwürfe und der Charlie und so weiter, diese ganzen Sachen dann aufkamen, den die Öffentlichkeit mit ihm hatte?
Tue ich mich, glaube ich, mit dem Wort Öffentlichkeit schwer, weil
oder das die
so
Medien,
für alle, ja, genau. Ja. Öffentlichkeit ist verallgemeinern. Ich habe eigentlich von niemals, ob das jetzt Zuschriften waren oder Leute, die einem auf der Straße angesprochen haben, ich habe niemals irgendjemand was Schlechtes über Franz Beckenbauer aus der Bevölkerung hören oder schreiben oder was auch immer sehen. Ja gut, der ein oder andere Medienvertreter war halt da, sagen wir mal, vielleicht ein Stück einseitiger, als es hätte sein müssen. Es war natürlich auch eine schwierige Story, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eingehen müssen. Aber da kam viel zurück. Wir hatten natürlich ein langes, langjähriges Verhältnis mit Axel Springer, das sehr eng war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ein oder andere Medium hat dann mal die Möglichkeit gehabt, sich dafür ja, Rächen ist ein hartes Wort. Aber ein bisschen was, manchmal ist ja Payback-Time. Ja, es hat nicht jedem gepasst, dass wir so eng mit Springer waren. Franz war ja da auch Kolumnist. Und dann hat die Story auch was hergegeben. Und wie auch immer. Also es war sicherlich, tue ich mir heute noch ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es für ihn nicht schön war. Und ich glaube, weil es auch nicht das Ende war, das er verdient hatte, für alle mit allem, was er geleistet hat. Und umso schwerer, ich wusste, dass es so kommt, aber umso schwerer tat ich mich dann nach seinem Ableben, als dann alles eigentlich komplett zurückkam und dann jeder, auf einmal war wieder alles super und der Franz war der Größte und. Das war er auch, aber davon hat er dann nichts mehr gehabt, dass das eben dann nach dem Tod so dargestellt wurde. Ja. Wie auch immer, ich glaube, mit genügend Abstand ist es für mich die größte Sportkarriere, die es in Deutschland jemals gab.
Wir waren bei der Frage, was er von dir gelernt hat. Was hast du von ihm gelernt?
Ja, ich habe ja schon relativ viel von Robert Schwan gelernt, ja. Ja, der immer, also der gesagt hat, du, Angebote, sowas machen wir nicht, das gibt's nicht. Wir müssen es immer schaffen, dass jemand unser Angebot macht. Ja. Also es ist für uns, wir machen keine Angebote, das haben wir nicht nötig. Ja. Und so war auch dessen Habitus irgendwie. Also wir haben immer versucht, aus der Situation der Stärke rauszuhandeln. Und das kannst du natürlich dann, wenn du gute Dinge machst und einfach Sachen auf die Beine stellst, die Anziehungskraft haben. Ja. Das war immer so ein Thema. Aber was ich von Franz vor allem gelernt habe, war halt diese Menschlichkeit. Ich glaube, da gibt es niemanden, der nicht immer gesagt hat, was für ein herausragender Mensch und wie natürlich und normal und wirklich gleichbehandelnd an alle. Mhm. Das war wirklich eine tolle Eigenschaft. Und beruflich war für mich das Prägendste, dass er der zuverlässigste Partner war, den es gab. Der pünktlichste, was immer er gesagt hat, hat er gemacht. War nicht um 1 Uhr da, wenn um 1 Uhr Treffpunkt war, sondern um 12.30 Uhr. Ich weiß, das war während seiner Spielerzeit anders. Ja. Also manchmal dauert es auch ein bisschen. Und gerade als Spieler hat man oft das Gefühl, man ist wichtiger, wenn man ein bisschen später kommt. Aber das hat er komplett umgestellt. Also in unserer Phase war das der zuverlässigste, professionellste Partner, den ich in der ganzen Zeit, in der ich jetzt da unterwegs bin, erlebt habe.
Gibt es eine Lieblingsanekdote, die du mit ihm hast, die du vielleicht auch noch nicht woanders erzählt hast?
Gibt viele. Gibt viele, die man auch nicht erzählen kann.
eine, die du erzählen kannst.
Ja, ich meine, die eine, oder sagen wir, die ich schon öfter von mir gegeben habe, ist ja dieser Nachmittag vor dem WM-Endspiel in Berlin. Mhm. Als wir, diese WM war unglaublich, wir hatten, glaube ich, 130 Hubschrauberstunden miteinander. Sind ja wirklich, wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, 48 von 62 Spielen, an denen wir teilgenommen haben, weil wir wirklich von A nach B.
Nur da.
Also Wahnsinn. Und dann wissen wir alle, was das damals für ein Event war, das Wetter und die Stimmung. Und es hat einfach alles gepasst. Und dann sind wir eigentlich ganz beseelt an dem Sonntagmittag vor dem Endspiel. Waren wir an dem Wochenende, waren wir im Adlon in Berlin. Und da gibt es oben im ersten Stock, ich glaube, es heißt Lorenzsaal oder so, ist auf jeden Fall der Saal mit frontalem Blick aufs Brandenburger Tor und dann drüber hinaus auf Straße des 17. Juni. Und da waren damals, wir wussten die Zahlen nicht, aber es waren unglaubliche Massen von Menschen. Es hieß dann später, es waren 1 Million Menschen, die ja da Public Viewing gemacht haben. Und der Franz stand dann da und hat minutenlang, wir waren zu zweit in diesem Raum, und es ist ja oft vor so Großereignissen, da so diese paar Stunden vorher, da hat man zwar keinen Kopf, jemanden zu treffen oder so, aber trotzdem vergeht die Zeit irgendwie langsam und man will sie eigentlich nochmal zurückziehen. Und Franz wusste ja dann, er trifft die ganze Welt in ein paar Minuten. Da war ja alles mögliche im Stadion an Politik und an Leuten, was man sich vorstellen kann. Und dann stand er da und ich bin da so gesessen, und damals hat man noch alle Blackberries und habe in meinem Blackberry rumgetippt und irgendwelche Nachrichten geschrieben. Und er stand immer da und hat immer da so rausgeschaut und so, und hat irgendwann gesagt, ciao, so hat der liebe Gott sich die Welt vorgestellt. Und es war halt dann so diese Klammer, so, da kamen dann irgendwie Sätze, und da sind alle Hautfarben und alle Nationen, alles ist friedlich, und wenn das heute gut ausgeht, können wir wirklich stolz sein. Und das war so der besondere Moment zur Weltmeisterschaft.
Wenn ich so drüber nachdenke, die WM 2006 war das erste Fußballgroßereignis, an das ich mich so richtig erinnern kann. Eigentlich ist das furchtbar, weil du kannst danach nur noch enttäuscht werden. Wie war das denn, wenn man so früh mit ihm, und dann beenden wir das Kapitel Beckenbauer, auch zusammenarbeitet, viel höher, und das ist überhaupt nicht despektierlich gegenüber den anderen wortwörtlich Legenden, mit denen du zusammenarbeitest, das ist nicht despektierlich gemeint, aber viel höher geht's ja nicht wirklich. Ja? Es gibt schon einen Grund, warum der Goat genannt wird. Was macht das mit einem, wenn man weiß, ey, ich bin so ein junger Kerl und quasi Franz Beckenbauer ist nicht meine Endstation, sondern ich habe die vermeintliche Pike meiner Karriere schon relativ am Anfang meiner Karriere. Spinnt das irgendwie im Kopf rum?
Mir war ja klar, Franz Beckenbauer ist irgendwie endlich. Es war nicht wissen, was alles passiert und was leider zu intensiv und zu schnell passiert, aber ich wusste, es ist endlich. Und dann habe ich ja versucht, ich habe dann Camp Beckenbauer war so eine Idee, da haben wir einen großen Summit aufgebaut im Stangelwirt und habe dann versucht, diese Marke drumherum weiterzuspinnen. Hat dann am Schluss des Tages aus gewissen Gründen alles nicht funktioniert, aber ich hatte immer den Antrieb da, wie können wir das weitermachen, was können wir mehr machen, was können wir dazu machen, und habe das nie. Das eine, was mir, glaube ich, eher schwer gefallen ist, du hast dann so gewisse Anspruchs, so eine Anspruchsebene im Kopf, auch wenn du dich dagegen wehrst, aber das kommt irgendwann. Wir sind ja dann teilweise nur noch privat durch die Gegend geflogen, und dann bin ich irgendwann mal am Flughafen an der Security gestanden, musste warten, und dann hat mich das schon aufgeregt und so. Also da muss man eher dagegen kämpfen, dass man diese Privilegien, die ja auch ausgeliehen sind, dass einem die nicht irgendwie abheben lassen. Ich habe es immer versucht, wahrscheinlich habe ich auch mal 2, 3 Spinnereien gehabt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich immer versucht, so das größere Bild zu bewahren, dass es eben ausgeliehen ist.
Lass uns bei den Spinnereien mehr oder weniger bleiben, weil es gibt viele Spinnereien, die über dein Berufsbild so rumgeistern. Und ich würde ganz gerne, das ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber so Spiele machen wir im Deep Dive nicht, aber es geht ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Teufelsadvokat spielen. Ja. Ich würde dir ganz gerne mal so ein paar, und ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, aber es ist eine Meinung, die über Manager so im Allgemeinen, gerade in einem Land wie Deutschland, in dem man wahnsinnig schnell an der Kritikkanone ist, die so rumgeistern. Ist es okay für dich, dass ich dir einfach, ich hau einfach mal ein paar Sachen raus und dann können wir nämlich auch mal die anderen.
Und ich sag da drauf was, oder
genau,
du?
Ja, okay. Ja. Ihr seid alle Blutsauger.
Dazu soll ich was sagen. wüsste ich nicht an wen, also ist mir völlig fremd, also es ist halt, gibt der in jedem, also eigentlich, wenn wir alle Blutsauger wären, wäre jeder Makler ein Blutsauger, und ich meine, es gibt halt einfach Menschen, die vermitteln, und da wird es immer seriösere und unseriösere geben, und ich glaube, dass die Seriösen wichtig sind für das Marktgefüge.
Okay, nächster Take. Euch ist Geld deutlich wichtiger als die psychische oder physische Gesundheit von den Sportlern, mit denen ihr arbeitet?
Boah, da würde ich gar nicht mitgehen. Also wenn wir jetzt im Fußball gehen, dann werden es immer mehr Spiele, ja, aber das liegt sicherlich nicht an den Beratern, sondern das liegt eher an den Vereinen, die halt immer mehr Geld auch verdienen wollen. Die Vereine werden dann sagen, na gut, die Spieler wollen immer mehr verdienen. Komme ich wieder zurück nach USA, Salary Cap ist eine unwahrscheinlich gute Erfindung. und wahnsinnig gesund für den Sport und nicht nur für die Spieler, sondern auch für das Produkt, weil ich einfach nicht daran glaube, dass man den Fan mit unendlich viel Spielen zuschütten sollte auf Zeit.
Und das bedeutet auch, nur kurz zur Einordnung, dass die Vereine gedeckelt sind in dem, was sie ausgeben dürfen. Richtig. an Salary an die Spieler. Wenn jemand nicht mehr so performt, wie ihr das wollt oder dass es für euch rentabel ist, dann lasst ihr den fallen wie eine heiße Kartoffel.
Gilt für mich überhaupt nicht. Also ich bin immer für dick und dünn und das glaube ich, habe ich auch in allen Fällen immer wieder bewiesen. Und das ist das, was wir anfangs mit Vertrauen hatten. Mhm. Ja. Und ich hatte, glaube ich, das Beispiel mit der Ehe. Auch da geht es ja darum, dass man in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und ich glaube gerade, dass sich in schlechten Zeiten dann auch nochmal so Partnerschaften richtig zusammenrotten. Ja, also da kann man dann nochmal gemeinsam Stärke entwickeln. Mhm. Und das ist ja alles eine Wellenbewegung. Wenn die guten Zeiten wieder kommen, ist man gestärkt.
Letzter Punkt. Gerade bei jungen Spielern nutzt ihr so eine Naivität komplett zu euren Gunsten aus.
Ich selber habe jetzt nie mit jungen Spielern wirklich zu tun gehabt oder mit jungen Sportlern. Ich war immer eher so jemand für die zweite Karriere oder für die späte Phase der Karriere, jetzt bei Dennis ja auch. Ja, also kann ich auch nur von außen betrachten. Mhm. Denke ich auch, es gibt bessere und schlechtere Beispiele.
Okay, du kannst das Schutzschild wieder runternehmen. erstmal danke dir. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man drüber redet. So das bringt dann auch wieder eine gewisse Transparenz, vielleicht auch Vertrauen mit rein. Was machen solche Vorwürfe mit dir, wenn oder machen die überhaupt was mit dir? Oder denkst du dir, ihr wisst es halt einfach nicht?
Ja, das sind ja alles Themen, die selber gemacht sind. Also ich meine, das, was du jetzt, Upamecano war gerade so ein Beispiel, oder? Er war halt gerade in den Medien und dann wollen die Bayern den Spieler halten. Der Spielerberater stellt, wenn man dem Glauben schenken darf, was man da so liest, unverschämte Forderungen. Letztlich lassen sie sich doch auf einen Großteil drauf ein, sind dann natürlich sauer. Dementsprechend äußern sich die Cluboberen negativ in der Presse gegen die Berater. Ja. Du wirst auch immer, ich kenne das, der Berater ist immer der Bad Guy. Mhm. Also auch in dem Verhältnis Franz Beckenbauer und mir und auch mit allen anderen Athleten war er immer der Gut und ich immer der Bad Guy. Das muss so sein. Und dann lassen die ihren Frust raus, die Clubverantwortlichen. Das ist natürlich in den Medien, das sorgt wieder für das Bild. Ja. Und du willst ja auch dem Fan immer das Gefühl geben, der Spieler ist der Gute, ja, weil soll der Fan den Spieler lieben und unterstützen und anfangen. Also es muss immer einen Schlechten geben. Also es ist immer der dazwischen steht, muss der sein, der einfach da einen Kopf hinhält. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Berater gibt, die lange in dem Geschäft sind, die wirklich Entscheidungen treffen, ohne ihre Klienten, nennen wir es jetzt mal, mitzunehmen.
Du hast ganz oft den Kopf hingehalten. Und das ist wirklich, wenn man sich so deinen Lebenslauf durchschaut, ist es fast schon scary, wie erfolgreich du warst. Und ich glaube, das Langweiligste, was wir jetzt machen könnten, ist über Erfolge zu sprechen.
Ja.
Deswegen lass uns bitte über Misserfolge sprechen. Wann bist du mal so richtig auf die Schnauze geflogen?
Interessanterweise sehr früh. Also vor meiner Franz-Beckenbauer-Zeit, habe ich ja gerade erzählt, habe mich Anfang 97 selbstständig gemacht und bin dann eine Partnerschaft eingegangen mit dem ehemalige Leiter von Adidas USA, der hat noch in New York gelebt und damals war Merchandising, war das große Schlagwort, so 97, 98. Die Vereine haben gedacht, sie verdienen hunderte von Millionen mit Merchandisings, kam gerade so relativ neu und der war eben aus dem Bereich in den USA und ich bin eine Partnerschaft mit dem eingegangen, bin völlig auf die Schnauze geflogen mit dem. Also der hat dann alle möglichen persönlichen Probleme gehabt, hat dann irgendwie finanziell die Firma geschädigt und war dann wirklich nah an der Insolvenz relativ früh aufgrund dessen Verhalten. Und das war wahrscheinlich mit die wichtigste Schule, ja, weil der war schon auch eine anerkannte Persönlichkeit, war lang im Sport, war immerhin Leiter Adidas USA, also es war jetzt keine kleine Stellung, war gut vernetzt in den USA, war auch so das erste Mal, dass ich mit Amerikanern vom Netzwerk her in Kontakt kam, habe diese Welt natürlich auch am Anfang, ja, dieses New York und verrückt und das macht ja auch erstmal so mit Anfang 20 was mit einem und dann glaube ich, war es ganz gut, dass das schief gegangen ist. Damals war es furchtbar für mich, ja, weil ich dachte, okay, gleich zu Beginn und fällst voll auf die Schnauze. Aber ich glaube, im Nachhinein war das ganz gut.
Was hast du daraus gelernt für dich?
das hat jetzt, sagen wir mal, wir hatten schon ziemlich viel von Vertrauen, aber jetzt mein Vertrauen Geschäftspartnern gegenüber, wenn das mal da ist, ist es da, aber es dauert länger, bis es da ist als früher. Und sagen wir mal, Dinge genau hinterfragen, Dinge genau oder genau verstehen, habe ich daraus auf jeden Fall mitgenommen. Und eben auch so, was hat man ganz am Anfang gerade schon mal, eben nicht so das Laute und wenn jemand alles kann und alles verspricht und das macht, lässt mich eher vorsichtig werden als zugänglich.
Eigentlich leben wir genau in so einer Welt mit Social Media und so weiter, wo ja. Jeder sehr laut ist und jeder zeigt, schau mal, wie geil ich bin, wie toll ich bin und vor allem, wie erfolgreich ich bin. Glaubst du, dass heute, weil mich interessieren die Misserfolge immer viel, viel mehr und alle Sportlerinnen und Sportler, die hier saßen, sagen, das hat mich viel, viel mehr geprägt. Glaubst du, es wird nach wie vor unterschätzt, im besten Sinne auf die Schnauze zu fallen?
Ja, also ich glaube, Leuten, denen es passiert ist, die sehen das so, wie du gerade sagst. Ja, geht mir genauso. Ich habe viel mehr gelernt aus den Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und aber trotzdem, wenn man mittendrin ist, dann ist es natürlich eine sehr schwierige Phase.
Natürlich, ja. Klar.
Und es gibt, wir reden halt meistens dann von den Beispielen, wo es dann irgendwann wieder gut gegangen ist, weil man die Beispiele, bei denen es dann nicht mehr gut wurden, die sitzen halt nicht mehr hier. Ja, das, aber gibt es natürlich auch viele. Ja, und das, deswegen, also Niederlagen sind wichtig, aber vor allen Dingen eben, wenn man die Kraft schöpft, da wieder draus aufzustehen, sage ich mal. Und manchmal hat man es gar nicht so selber in der Hand. Mhm. Also ich denke jetzt gerade an Sebastian Deisler zum Beispiel. Also unglaubliche Karriere zu Beginn, oder? Und dann hat es einfach dann gesundheitlich, der hat es nicht mehr geschafft und heute reden wir nicht mehr, er will es glaube ich auch gar nicht mehr, ja, aber ich sage nur, es ist nicht immer so, dass das dann gut ausgeht.
Ja. Jemanden, den du auch sehr gut kennst und der viele von diesen Niederlagen mitbekommen hat und durch viele Täler gegangen ist, ist Dennis Schröder, der wirklich, glaube ich, einerseits natürlich ist ja das Gesicht des deutschen Basketballs und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das auch so zu schätzen weiß wie er. Papa ist früh gestorben, wenn wir über diese Täler sprechen. Verletzungen hier, dann wieder irgendwelche Tiefs in der Performance und auch eine Medienschelte sondergleichen, wenn es um so Vertragsgeschichten und sowas ging. Als ihr angefangen habt oder vielleicht eher kurz bevor ihr angefangen habt zusammenzuarbeiten, was hast du da in ihm gesehen?
Wir hatten gar keinen Kontakt. Mhm. Also ich habe das wirklich nur aus den Medien verfolgt und hatten dann einen seltsamen Berührungspunkt. Also ich habe einige Veranstaltungen für die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg organisiert. Mhm. Und das ist jetzt, weil Dennis ja aus Braunschweig kommt, die Bank seines Vertrauens. Und die haben uns dann letztlich, haben uns da zwei Leute, die da tätig sind, die haben uns dann zusammengebracht. Und dann bin ich damals nach Boston geflogen und wir haben mal geredet miteinander. Und ich hatte überhaupt keine Erwartung. Also bin einfach da völlig blank, sage ich mal, rein. War dann erst ein Spiel von den Celtics und dann haben wir uns nach dem Spiel, das war dann glaube ich Mitternacht oder so, bei ihm zu Hause getroffen. Und haben dann geredet bis morgens um 5. Und da ist es dann eigentlich entstanden. So, da glaube ich für ihn und aber definitiv auch für mich, weil ich da gemerkt habe, welcher feinfühlige Mensch hinter diesem Bild Dennis Schröder steckt, welcher Familienmensch, welcher disziplinierte Mensch auch. Ja, weil einige der Berichterstattungen hätten ja schon eher darauf schließen lassen, dass er ein bisschen chaotisch oder nicht besonders diszipliniert ist. Und da hatte ich öfter so Erfahrungen, dass das dann genau das Gegenteil war. Ja? Und irgendwie in der Nacht ist das entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen das zusammen.
Das war jetzt auf einer sehr persönlichen Ebene, wie du ihn gezeigt hast. Wenn wir, und da hast du jetzt ausdrücklich die Erlaubnis einmal für, wenn wir wirklich alles Persönliche von Dennis einmal abstreifen und das nur als Business Case sehen. Was hast du dann in ihm gesehen?
Ein Rohdiamanten, weil die, also das ist ja sowieso, die Berichterstattung hier über die NBA ist nicht ganz so einfach, wegen der Zeitumstellung, wegen der vielen Spiele, die Fußballdominanz, die wir haben. Und dann ist halt oft so, dass das wirklich nur so diese kleinen Skandälchen oder so. Ich meine, wenn jetzt einer heute 35 Punkte macht, sind es vielleicht 3 Zeilen am nächsten Tag irgendwo online. Aber wenn halt einer irgendwo in ein Handgemenge involviert ist oder in irgendeinen Trash-Talk oder wie auch immer, dann ist schon eher ein größerer Artikel. Und also das heißt, per se geht es eher um die Skandälchen, nenne ich jetzt mal, als um die Performance vielleicht. Dafür ist das Produkt zu weit weg für uns. So war es zumindest bisher, es ändert sich langsam. Und ich habe halt bei Dennis Schröder so viele positive Sachen gesehen, über die noch nie jemand geredet hat. Ja. Und deswegen nicht wissend, dass wir dann Weltmeister und Europameister werden natürlich, aber da war sofort zu sehen, dass wir da wahnsinnig viel miteinander machen können, wenn beide wollen. Das war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich das Gefühl auch hatte, Dennis will.
Und was sind die Sachen, die man heutzutage, weil das ist natürlich jetzt, wenn man über Vermarktung spricht, ein ganz anderer Case, als es noch vor 20 oder vor 30 Jahren war, mit Social Media, eben nicht nur der Abhängigkeit von klassischen Medien und so weiter. Was braucht ein Sportler heute von der Grundausstattung her, dass du sagst, das ist ein Rohdiamant, aus dem kann man mehr als nur einen Sportler machen, sondern die ganze Marketingmaschine von vorne bis hinten anschmeißen und den zu einem Star machen?
Also ich komme wieder auf den Boutique-Gedanken zurück. Ich habe ja nie jetzt, sagen wir mal, in die Breite gearbeitet, sondern immer Fokus auf ein Projekt oder zwei Projekte, auf einen Sportler, vielleicht auf zwei. Also ich habe es ja nie wirklich breit gemacht, weil ich daran auch nicht besonders glaube. Also spricht jetzt nicht unbedingt für meine Firma, weil die ist schlecht skalierbar, wenn man so handelt. Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie wäre sie schlecht verkaufbar. Ich will nicht verkaufen, aber es hängt halt dann doch sehr an mir. Es ist jetzt nicht besonders austauschbar. Aber für mich ist, wenn man eben auf diesen Premium-Gedanken geht und sagen wir mal jetzt nur einen Sportler, wie es bei uns gerade ist, wir sind wirklich, was Sportler betrifft, völlig auf Dennis Schröder fixiert, dann muss es jemand sein, der authentisch ist und der Ecken und Kanten hat. Die Leistung muss stimmen, die Story muss stimmen, aber vor allen Dingen muss er Ecken und Kanten haben. Mir ist das im Sport alles zu, weiß nicht, ob abgedroschen das richtige Wort ist, aber angepasst. Vielleicht ist angepasst das bessere Wort. Das hat sich einfach so verändert, dass die Interviews sind austauschbar. Wenn man die Augen zumacht, dann sagt im Endeffekt jeder das Gleiche. Und das sind halt so Attitüden, damit es halt relativ schnell möglichst geräuschlos vorbeigeht. Und das hat Dennis Schröder eben nicht. Das hat nicht nur Vorteile, aber das ist ja genau das, was ich gut finde. Ja. Ich finde, man muss anstoßen, man muss Dinge anregen, man muss auf Sachen hinweisen. Dennis war nochmal eine besondere Geschichte, natürlich auch mit der Hautfarbe, mit allem, was er erlebt hat in seiner Vergangenheit. Auch ein Thema, das in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als wir zusammenkamen, noch viel zu wenig thematisiert wurde, wahrscheinlich heute noch viel zu wenig thematisiert wird. Aber was halt schon durch Dennis auch immer wieder stattgefunden hat die letzten Jahre und auch zu Recht stattgefunden hat und auch Dinge, die er erlebt hat, über die vorher gar keiner berichtet hat. Wir haben schon dann auch in den letzten Jahren kommuniziert, wenn was passiert ist, was nicht in Ordnung war, was ja leider immer wieder vorkommt. Also hängt vieles dran, aber Ecken und Kanten wäre meine kurze Antwort auf deine Frage.
Und gibt es den Fall, dass du dir denkst, der ist sportlich nicht so ein Überflieger, also jetzt nicht Dennis, sondern irgendwie Person X, aber aus dem kann man, weil er diese Ecken und Kanten hat, voll was machen oder steht und fällt es immer mit sportlichem Erfolg? Weil daran werden ja Sportler schon meistens gemessen. Die größten Verträge bei Adidas, Nike, wie auch immer bekommen, sind dann halt eine Serena Williams, ein Usain Bolt, die eben Topklasse sind.
Ja, also sportliche Leistung steht über allem und der Wert letztlich wird natürlich über den Sport gemacht. Und also wäre jetzt falsch von mir zu sagen, ich würde da wirklich in ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck dafür ist, aber in Niederrecherchen, keine Ahnung. Natürlich schaut man nach Leuten, die sportlich das Potenzial haben. Aber auch in der Ebene gibt es eben dann sehr, sehr viele, die nicht diese Ecken und Kanten haben. Und eigentlich die meisten inzwischen. Und dann ist wieder so, von denen, die Ecken und Kanten haben, gibt es nicht so viele, die trotzdem smart sind. Ja. Manche haben wirklich Ecken und Kanten und wollen aber auch mit dem Kopf durch die Wand und verstehen, wollen auch nicht dazulernen, wie die Mechanismen und so weiter funktionieren. Also das ist relativ selten, dass jemand die sportliche Leistungsfähigkeit hat, Ecken und Kanten hat und smart ist, das sind dann die richtigen.
Also wenn uns jemand zuhört, der bei dir unter Vertrag genommen werden will, jetzt habt ihr schon mal so eine kleine Checkliste. Nee, aber ich frage mich gerade nochmal, lass uns nochmal zu Dennis Schröder zurückkommen, weil er war ja auch eben schon sehr weit entwickelter Spieler, Charakter, jemand, der nicht gerade am Anfang seiner Karriere steht. Wie setzt man sich da dann noch neue Ziele? Was sind dann die Ziele, die man sich setzt? Weil Fame hat er, sportlichen Erfolg auch, Kohle auch. Was sind dann die nächsten Punkte, die man angeht?
Gut, jetzt ein konkretes Beispiel. Dennis war total klar. Dennis kommt aus Braunschweig, ist, obwohl er natürlich seine ganze Karriere in den USA verbracht hat, und das muss man ihm auch, glaube ich, in gewissen Dingen am Anfang zugute halten. Er hat es halt auch so gelernt, wie es in den USA gehandhabt wird. In den USA ist es so, dass wenn ein Spieler sich seinen ersten von mir aus goldenen Lamborghini kaufen kann, dann zeigt er den auf Social Media und wird gefeiert.
Nicht in Deutschland.
Und in Deutschland halt nicht. Und der Dennis hat halt in seinem Umfeld gesehen, dass das die Spieler machen und dass das in den USA alle super finden. Hat halt eine Zeit lang gebraucht, bis er dann, weil er war nur bis zur Jugend in Deutschland. Ja. Er hat das also hier, er hat gebraucht, bis er das so gelernt hat, dass eben hier die Einschätzungen ein bisschen anders sind. Ja, und das war relativ klar, dass Dennis auch zurück will nach Braunschweig, dass er Deutschland als seinen Heimatmarkt sieht. Mhm. Für Dennis ist völlig klar, dass er nach seiner Karriere in Braunschweig wieder leben wird.
Ja.
Was mich auch beeindruckt hat, hätte ich auch eine andere Einschätzung gehabt. Und da war klar, Deutschland ist unser Zielmarkt. Und da war man ja wirklich relativ weit weg von dem, was wirklich die Realität war. Die Darstellung war eine völlig falsche. Und deswegen hatten wir da eigentlich nur das Ziel, die Dinge realistisch, authentisch darzustellen und einfach zu schauen, dass die Dinge so rüberkommen, wie er sie meint. Und das war dann für uns ein großes Ziel und ein Fokus. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass nochmal, dass dann WM- und EM-Titel und zweimal MVP dazukommt. Aber ich glaube, das ist auch so, wenn man mal, es gibt halt Negativ- und Positivspiralen.
Ja.
Und es liegt auch immer so ein bisschen an einem selber, dass man aus einer Negativspirale eine Positivspirale lostritt und die schafft wieder Energie und dann geht es auch in anderen Bereichen wieder Momentum. Besser. Und genau, also dann auf einmal hat man so diesen Positivdrill. Ja, ja.
Ich frage mich, bei der Größe, in der ihr arbeitet oder bei dem du bei ihm auch mit eingestiegen bist, wie viel baut man da noch auf im Sinne von Wachstum und wie viel verwaltet man natürlich Finanzen, Image oder auch einfach, dass man diese Aasgeier von einem weghält?
Du baust permanent auf, weil man kann das nicht verwalten. Also und klar sind große Erfolge sind da und du willst, dass die irgendwo in Erinnerung bleiben, aber das Sport- und auch Entertainment-Geschäft, es geht jeden Tag neu los. Das ist immer, wenn es jetzt so ein Schweinchen gibt, dann müsst ihr wahrscheinlich ein paar Euro reinschauen.
Ach, mal da. Okay. Hast du ein paar Euro dabei?
Nein, ich wollte gerade sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Musst dich schon vorbereiten.
Ich habe aber leider keine Euro dabei, aber alles ich kann gut. Später einen kleinen Schein reinschlagen. Dann pauschal für alles.
Ist okay.
Nee, aber das geht permanent weiter. Und es ist nicht so alt wie dein Erfolg von gestern. Ja. Das ist so und das ist auch, je höher man auch ist, desto schneller und desto tiefer geht auch der Fall, wenn man nicht dranbleibt. Ja, weil die Erwartungshaltung, die Messlatte wird dann immer höher und bildlich gesprochen, irgendwann bist du da oben, aber dann fällst du halt nicht mehr von da nach da, sondern von da nach da. Du musst permanent dranbleiben.
Du hast über Braunschweig gesprochen und ich würde ganz gerne, dass wir jetzt hier einen Deal machen.
Okay.
Weil ich bin Dennis Schröder-Fan. Oder also, wer ist das nicht, ganz ehrlich? Das ist so eine coole Geschichte. Auch eine gut vermarktete einfach so. Und er muss sein Karriereende natürlich in Braunschweig machen, weil er da, nie Profi, aber er hat ja da angefangen. Und ich glaube, er hat ja da zu den Löwen auch einen ganz guten Rat, weil der Laden gehört ihm. So, können wir machen jetzt hier bitte fix, dass er da nochmal ein paar Spiele zockt, oder?
Ja,
also Hand drauf.
Komm. Von meiner Seite Hand drauf.
Ja. Nee, aber dann habt ihr es jetzt, ihr wisst es jetzt, ne?
Doch. Naja, ich kann es ja, wie gesagt, ich habe mit den Spielerverträgen von Dennis nichts zu tun, aber ich weiß, dass er das will.
Okay, cool.
Ich weiß, dass er das will. Cool. Ich weiß, dass ihm das wichtig ist. Und das Commitment zu Braunschweig als Stadt, aber auch zu den Löwen, ist ja immens. Ich meine, und es ist auch so, dass er jedes Jahr wirklich Geld in den Club reinsteckt.
Ja,
also das sind ja, also der Club ist bei weitem nicht rentabel. Am Anfang sah es noch schlechter aus. Jetzt über die letzten Jahre ist da einiges aufgebaut worden. Also wirklich ein großes Commitment von ihm. Und ich weiß, dass das sein Wunsch ist, dass da die Karriere irgendwann endet.
Exklusiv im Sport 1 Deep Dive. Doch, wir machen das schon gleich.
Fragen wir ihn nochmal dazu, aber ich denke, die Chancen sind gut.
Dennis, du siehst es als Clip-Out auf Instagram, dann haben wir das Ganze schon geregelt. Du bist ja auch größer als nur Dennis Schröder, du bist ja auch dafür zuständig für Orlando Magic in Europa, deren Brand zu vermarkten. Wir hatten jetzt gerade Anfang 2026 hatten wir dieses erste Berlin-Game, diese International Games, man kennt es auch von der NFL zum Beispiel, die dann quasi die Spiele auf Tournee schickt über die ganze Welt. NBA macht das Gleiche, will ab 2027 mit der NBA Europe starten und du bist da wirklich komplett auch mittendrin. Erstmal aus einer strategischen Sicht, warum macht das die NBA, diesen Expansionskurs und warum bist du hier quasi der die Fahne für die hochhält und das Ganze mitbewirbt?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Zum einen ist wirklich, wenn man die Bewertungen der Clubs in diesen beiden großen Ligen, NBA, NFL, sich anschaut, wenn man die Medieneinnahmen sich anschaut, wenn man die Zuschauerzahlen sich anschaut, ist es quasi fast unmöglich, in den USA weiter zu wachsen. Also die Ligen sind so stark, die haben so viel auf die Beine gestellt. Aber um eben, sagen wir mal, noch weiter zu kommen, glaube ich, muss man in andere Kontinente gehen. Das betrifft beide Ligen gleich. Die NBA hat nochmal eine andere Ausgangssituation, weil die halt unwahrscheinlich viele starke europäische Spieler hat inzwischen und durch diese Spieler wirklich die Liga prägen. Ich glaube, die letzten 6 oder 7 MVPs waren Europäer mit Doncic, mit Jokic. Mhm. Und also schon unwahrscheinlicher prägend, was Europa da hinterlässt. Und deswegen ist Europa einfach ein naheliegender Schritt. Man hat jetzt als NBA, und es sind eben zwei verschiedene Sachen. Das eine ist offizielle Saisonspiele im Ausland austragen. Ja. Das andere ist den Schritt, den die NBA jetzt höchstwahrscheinlich geht, eine eigene Liga sogar nochmal im Ausland zu machen. Das kann die NBA natürlich, weil sie, wir nennen es immer Participation Sport, also es gibt relativ viel Basketballer, Breitensportler außerhalb von USA. Das ist ja im American Football nicht der Fall. Ja. Das heißt, die NFL wird sich darauf konzentrieren, möglichst viele Spiele auf der ganzen Welt zu machen. Es ist geplant, ich glaube in 2028 oder 2029, 16 Spiele außerhalb von USA zu machen, jedes Team einmal. Und die sind ja auch jetzt schon so weit, dass dieses Jahr ein Spiel in Australien stattfindet und in Rio sowieso und in Europa mehrere und. Und die NBA fährt eben zweigleisig, die sagt, okay, wir machen Regular Season Games außerhalb der USA und wir machen wahrscheinlich eine eigene Liga. Mhm. Und das ist jetzt halt die große Wette, die man da gerade eingeht, weil die NFL das ja mit der NFL Europe schon mal probiert hat und das ist ja ziemlich kostspielig gescheitert. Aber eben auch eine andere Voraussetzung, weil eben der Football damals, American Football, ein ganz neuer Sport in Europa war und eben Basketball ein großer, nach Fußball wahrscheinlich der zweitgrößte Sport in Europa ist.
Ich finde, das ist so eine wahnsinnig zweigleisige Sache oder ein zweischneidiges Schwert, weil ich will mich auf gar keine Seite schlagen. Auf der einen Seite finde ich das selber als Fan brutal cool, wenn die rüberkommen. Auch jetzt bei euch beim NBA-Game, bei den NFL-Games, da kommen ja nicht nur Vereine, da kommen ja ganz Lebensgefühle. Die Städte werden erobert, da gibt's Mitmachstände, was weiß ich. Also das ist ja ein Riesenunterfangen. Und auf der anderen Seite wird mich der Gedanke nicht los, ja, aber es geht am Ende halt doch auch einfach nur um Kohle. Ist das was für die Fans? Ist das was für die Shareholder? Für beide? Nimm ich da mal mit. Was ist dein Take dazu?
Also ich fange mal an mit, es geht nur um Kohle, weil es ist, wenn ich mir zeugt, es ist halt Sport, ist halt auch ein Produkt, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein Konsumgut, das Menschen gerne sehen, mit dem sie gerne ihre Freizeit verbringen. Und wir würden jetzt nicht, wenn jemand ein neues Auto rausbringt, sagen, es geht nur um Kohle. Ja, es ist halt, es ist eine neue Form des Produkts, eine, die spannend ist offensichtlich. Es gab Hunderttausende von Bewerbungen für die Tickets in Berlin. Ja, also die Menschen wollen das ja. Also von daher, wo immer Nachfrage ist, wird es auch ein Angebot geben. Und die Nachfrage ist halt nun mal da. Und im Falle der Orlando Magic jetzt überwiegt selbst bei mir nach so vielen Jahren im Sport noch irgendwie die romantische Seite, weil das war einfach eine unfassbare Story. Also das erste offizielle NBA Regular Season Game auf deutschem Boden in Berlin mit Franz und Mo Wagner, zwei Deutschen, die in Berlin geboren, aufgewachsen sind, Weltmeister, Europameister sind mit Tristan da Silva. Also das war einer der großen Partner der Magic, ist ja Disney. Also das hätte Disney nicht schöner schreiben können. Und deswegen war das schon was ganz Besonderes. Und wir haben uns da alle so reingehauen. Die Magic kamen mit 200 Leuten in der Delegation nach Berlin. Wir hatten, glaube ich, das gesamte Ritz-Carlton für eine Woche gemietet. Wir hatten ja Magic Keats nebendran, das also überrannt worden ist. Wir hatten alle möglichen Legenden da, die da Autogrammstunden gemacht haben. Und DJs und Pizza umsonst und was weiß ich was da. Schlangen bis was weiß ich. Also das war wirklich auch für mich nochmal ein großes, großes Highlight, das ich sehr genossen habe.
War das dein Moment, weil den Callback muss ich jetzt natürlich machen, aber war das dein Moment, wo du quasi am Fenster standst, wie damals Franz Beckenbauer, und dir gedacht hast, alle kommen zusammen, allen geht's gut, alle haben Spaß?
Ja, also da ist natürlich ein WM-Endspiel schon nochmal eine andere Ebene. Aber im Kleinen war das mal wieder so ein Gefühl.
Schön.
Im Kleineren. Mhm.
Du hast das Wort Produkt genannt. Ist es vielleicht ein bisschen so, dass wir in Deutschland, gerade weil wir auch Investoren und sowas nicht so gewohnt sind. Fußball ist der König, der über allem thront, und 50+1 verhindert das ja auch irgendwo. Gibt Einzelfälle, wo es dann sehr ausgeschlachtet wird, wie bei 1860 München, weil es dann halt so, also da ist es total präsent, aber nicht als was Positives. In den USA gibt es, glaube ich, du kennst dich auf dem Markt da viel, viel besser aus, ein anderes Selbstverständnis dafür, dass es, ja, es ist Sport und wir lieben es, aber es ist eben auch Business. Ist das so, dass wir so ein bisschen romantisch verklärt sind hier in Deutschland?
Ja, definitiv. Ja. Und ich glaube auch nicht zu unserem eigenen Besten. Also Business ist es überall. Mhm. Ja, dafür ist viel zu viel Geld involviert. Im europäischen Fußball ist es so, dass Geld verdienen nur die Spieler und die Agenten. Die Vereine verdienen alle kein Geld, die meisten machen Minus, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Und in den USA ist es halt so, dass das ist aber dem System geschuldet. Nicht, weil die Wirtschaft besser ist, sondern das System ist einfach ein besseres, das letztlich alle partizipieren lässt und auch zu mehr Wettbewerb führt. Und das ist ja mein Hauptpunkt. Ja. Das System, das wir jetzt haben, führt ja nicht wirklich zu Wettbewerb, sondern die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und letztlich hat man dann in jeder Liga ein bis drei Clubs, die Meister werden können. Bei uns wird halt Bayern Meister und alle 11 Jahre vielleicht einmal Leverkusen, okay. Oder mal Dortmund, kann schon sein. Und in Frankreich wird es halt immer Paris und in Spanien wird es halt immer Barcelona oder Real Madrid und in England hast du dann halt 3 oder 4 Clubs, die es werden können. Ja. Ja, und unser System hat dazu geführt. Ja, das Einzige, was, sagen wir mal, noch eine gewisse Spannung dann hat, ist die Champions League. Aber die nationalen Ligen, und das muss sich einfach mal jeder fragen, haben ja nicht dazu geführt, dass der Fan wirklich das bekommt, was er eigentlich verdient hat, nämlich eine ausgeglichene, spannende Saison, in der jeder jeden schlagen kann.
Wenn es eine Sache gäbe, die du da ändern könntest, was wäre das?
50+1.
Sofort weg?
Sofort weg.
Okay.
Sofort weg. Und ich glaube, das hat auch der amerikanische Sport bewiesen. Was ist denn was 50+1, um bei Klischees wieder zu bleiben, da ist ja dann immer so dieser Gedanke, da kommt der böse Investor und der nutzt unseren Verein aus und führt ihn zugrunde und bereichert sich und so. Hat es im gesamten amerikanischen Sport nicht einmal gegeben. Gibt es am ehesten überhaupt bei uns, wo die Dinge so halb geklärt werden, du hast gerade 1860 angesprochen, hat es in England nicht gegeben. Also ich sehe einfach in den Ländern, in denen es anders umgesetzt wird, kein Beispiel, das irgendwie zu diesem Klischee berechtigt.
Wir hatten vor 2 Wochen Daniel Birofka hier, der spricht da ganz, ganz ausführlich drüber. Das heißt, wenn euch der Case noch ein bisschen eher auch noch interessiert, dann schaltet da gerne mal rein. Wenn es
darf ich dazu was sagen, weil das ist ganz witzig. Ich habe auch ja ein bisschen Fußball gespielt, also nicht wirklich hochtrabend. Und also bin dann nach der Jugend, war ich beim 1. FC Nürnberg, danach habe ich ein Jahr bei Vestenbergs Kreuth damals noch gespielt, bevor es Kreuther Fürth wurde. Ja. Und bin dann nach München, um meinen Zivildienst zu machen. Und habe dann damals, um mich ein bisschen fit zu halten, bei Eching, beim TSV Eching mit trainiert. Und da war eben der Daniel als 15-Jähriger dabei. Wir haben uns seitdem, glaube ich, gar nicht mehr gesehen.
Und Trainer war Willi, sein Papa,
und
ne?
Und Trainer war Willi Borowka.
Das ist ja groß. Ja, dann, jetzt ist ja wirklich Full Circle Moment hier im Deep Dive. Hört da auf jeden Fall rein. Wenn du dem deutschen Fußballfan, dem Traditionsfan, einen Zahn ziehen müsstest, was wäre das?
Diese Doppelmoral, ja, die ich tue mich schwer mit der Doppelmoral, die mir gerade, es geht zurück auf 50+1. Für mich ist wirklich das Wichtigste ist, dass wir Wettbewerb haben, dass wir Chancengleichheit möglichst haben und dass wir aber schon auch akzeptieren, dass halt Fußball professionelle Strukturen braucht, weil wir sind halt einfach in Umsatzgrößen, die nicht mehr als eingetragene Vereine geführt werden können. Und da finde ich so eine gewisse Doppelmoral, wo ich auch teilweise finde, den Fans geht es mehr um Mitsprache als unbedingt um das Wohl ihres Clubs. Also ich meine, da sind wir ja, glaube ich, auch alle der gleichen Meinung, wenn wir heute einen Mittelständler haben und es gibt keinen Inhaber und keinen CEO und die Mitarbeiter zusammen sollen den Mittelständler tragen. Vielleicht gibt es ein Beispiel auf der Welt oder zwei, aber viele wird es nicht geben.
Ja. Wenn wir gerade bei Doppelmoral sind, lass uns die Kurve, die Schleife noch kurz drehen, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind da in Deutschland schon sehr, sehr gut drin. Und gerade wenn wir das auf Sport und große Ereignisse beziehen, fangen wir mal mit Russland an. Wir müssen die WM boykottieren. Katar. Wir müssen die WM boykottieren. Jetzt USA. Wir müssen die WM boykottieren. Also ich denke, es wird nicht besser. Nächstes Jahr Olympische Spiele in L.A. Teilweise wird dann die nächste WM in Marokko mit ausgetragen. Da werden sich auch wieder alle melden. 2034, WM in Saudi-Arabien, werden sich auch wieder alle melden. Ich habe keine Lösung. Ich sage nicht, dass man dem kritiklos gegenüberstehen sollte, weil das teilweise furchtbare Sachen sind, die da passieren. Aber irgendwie, Boykott hat ja auch noch nie was gebracht, geschweige denn funktioniert. Das ist jetzt eine sehr große Frage. Aber Markus, was machen wir denn? Was machen wir?
Ja, was wir machen, weiß ich nicht, aber generell stimme ich dir natürlich zu. Ich glaube, es ist immer wichtig in jeder, also erstmal trenne ich Sport und Politik.
Ja.
Und es ist nicht immer ganz leicht zu trennen, das ist auch klar, weil der Sport auch manchmal für politische Zwecke benutzt wird, das ist schon klar. Aber damit haben ja die Mannschaften, die irgendwo antreten oder die Sportler nichts zu tun. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht, so wie es bei uns in Katar der Fall war, die Sportler für irgendwelche politischen Statements benutzen. Also
19-jährige Jungs, ne, die das einfach nur kicken wollten.
Das kann nicht ihre Aufgabe sein. Und zum Thema Boykott, davon halte ich gar nichts, weil ich glaube, die eine Gruppe boykottiert die andere, ja, was kommt denn raus? Man muss immer reden miteinander. Ich glaube, sobald man aufhört, auch ein Satz von Franz Beckenbauer, der liebe Gott hat dem Menschen die Sprache zum Reden mitgegeben. Ja, das habe ich auch eine der Lehren, die ich mir von ihm, gab so ein paar Sprüche, die ich mir dauerhaft eingeprägt habe. Und es ist auch so, sobald man aufhört zu reden, werden die Fronten nur härter.
Ich hätte noch zwei Fragen, aber das ist ein viel zu schönes Schlusswort. Eine muss ich aber noch stellen, einfach okay, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Eine muss ich dir stellen, weil es ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive. Das ist die Alien-Frage. Mhm. Stell dir Folgendes vor. Aliens landen bei uns auf der Welt und die haben keine Ahnung vom Menschen, von der Gesellschaft, von Sport. Die sehen nur, da sind ganz viele Menschen, die sich unfassbar quälen und kämpfen für eine Sache. Es kann Fußball sein, es kann Basketball sein, was auch immer. Und dann wiederum im Schatten oder im Rücken dieser Menschen andere Menschen, die ihr ganzes Leben dafür aufopfern, um das Ganze, machen riesen Milliarden Deals und was auch immer. Und diese riesige Industrie sehen sie auch dahinter. Und sie kommen zu dir, weil du kennst dich ja offenbar aus damit, und fragen dich, Markus, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Weil die Menschen etwas brauchen, was sie zusammenführt. Das antworte ich ihnen. Weil das ist für mich ist wirklich Sport heute, ist in einigen Teilen der Satz, was die Kirche früher war. Die Kirche gibt es natürlich noch, aber es gibt einige wenige Themen auf der Welt, die wir hatten es gerade von Politik und von Krisen und von Kriegen und so weiter. Es gibt einige wenige Themen auf der Welt, die über diese Themen drüber Menschen zusammenbringen. Aus allen Religionen, aus allen Hautfarben, aus allen Richtungen, und da gehört sicherlich die Religion teilweise noch dazu, aber die schafft auch große Gräben. Da gehört Musik dazu, Musik ist ein großes Thema, und dann gehört ganz sicher der Sport dazu.
Markus, vielen, vielen Dank dir. Ich habe es dir heute nicht immer leicht gemacht.
Deswegen war wunderbar.
Ne? Ehrlich, danke dir für diese Offenheit, für diese Ehrlichkeit. Vielen Dank dir, vielen Dank euch. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge Deep Dive. Am Dienstag ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, und ab 18 Uhr auf YouTube. Danke euch. Haut rein.